D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wer in der Mitte steht, der kann schon mal was abbekommen, so von Pam, links oder auch von rechts. Das wird eine ganz schöne Herausforderung heute Abend für Emmanuel Macron, 39 Jahre alt. Und der steht heute nicht im Boxring, sondern im Fernsehen. Er ist ja der parteilose Präsidentschaftskandidat für Frankreich. Und er tritt heute Abend unter anderem gegen Marine Le Pen und François Fillon an. So eine Art Fernsehduell. 3 Stunden lang wird es dauern. Wofür sich Macron stark machen will und vor allen Dingen, was er bei den jüngeren Wählern oder wen er da erreichen will, das klären wir gleich hier in der Redaktionskonferenz. Und Sebastian Rahms ist auch noch bei mir im
Studio. Hallo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Dann legen wir los. Ich bin Sonja Meschkat.
D-Radio Wissen.
Nein, ich bleibe dabei. Geiz ist nicht geil. Geiz ist sogar eine ziemlich unangenehme Eigenschaft. Geld raffen, bloß immer das Billigste, weil dann hat man ja was gespart, ne? Warum der Preis so günstig ist? Ach nee, komm, das wollen wir gar nicht so genau wissen. Denn hey, es ist geil, wenn man für knapp 10 Euro von Berlin nach Mailand oder von Köln nach Porto fliegen kann. Oder doch nicht?
Am Ende des Tages gibt es jemanden, der einen Preis dafür bezahlen wird, dass Flüge immer billiger werden.
Wenn man krank ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht fliegen kann, bekommt man auch kein Geld.
Das kann fatale Konsequenzen haben.
Das ist ein Auszug aus einem Film, der heute Abend läuft in der ARD. Ein Auszug aus Die Story. Die Fernsehkollegen haben recherchiert, weil sie wissen wollten, wer denn eigentlich den Preis dafür zahlt, damit wir so günstig fliegen können. Andreas Braun hat mitrecherchiert an dieser Geschichte. Andreas, was haben die Piloten damit zu tun, dass wir so billig fliegen können?
Es wird eben überall gespart, wirklich überall und leider auch teilweise beim Personal im Cockpit. So sind viele Piloten nicht mehr angestellt, sondern die arbeiten als Selbstständige und kommen dann zum Beispiel über Personalvermittler zu ihrer Fluggesellschaft. Das ist das extremste Modell, was jetzt nicht alle, aber einige verwenden. Und das heißt dann auch, sie haben keinerlei Sicherheit und werden oft nur bezahlt, wenn sie tatsächlich fliegen. Die Unternehmen sparen dann zum Beispiel Beiträge zur Sozialversicherung und oft gibt es auch keine Leistungen, wie zum Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Also so stelle ich mir das Luxusleben von Piloten zumindest nicht vor.
Also das sind auch schon die Folgen dieser Beschäftigungsmodelle, die du jetzt gerade angesprochen hast?
Naja, die Gewerkschaften sagen, es gibt noch wesentlich gravierendere Folgen, denn weil die Piloten nur bezahlt werden, wenn sie tatsächlich fliegen, so heißt es von der Gewerkschaft, haben sie auch vermehrt Druck, vielleicht auch ins Cockpit zu steigen, wenn sie eigentlich gar nicht fit sind zu fliegen. Und bei einem Piloten kann das schon eine kleine Grippe sein, eine kleine Erkältung, ein verschnupfter Kopf und er kann zum Beispiel seinen Druckausgleich nicht mehr zu machen und das kann dann mit dem Gleichgewicht durcheinander kommen. Also deshalb fordern zumindest die Gewerkschaften, dass solche Modelle von vornherein verboten werden, damit so ein Druck überhaupt nicht entstehen kann.
Gibt es eigentlich Zahlen dazu? Also wie viele Piloten sind denn mittlerweile so beschäftigt?
Es gibt bisher nur eine umfassende Studie zu dem Thema in Europa und zwar von der Uni Gent aus dem Jahr 2014. Und damals wurde der Anteil bei 15% unter allen Piloten in Europa festgestellt, mit einer steigenden Tendenz allerdings. Und die Studie besagte auch, dass es vor allem bei jungen Piloten ein Problem war. Fast die Hälfte der Piloten zwischen 20 und 30 Jahren waren nach der Studie nicht direkt bei der Fluggesellschaft angestellt, für die sie tatsächlich fliegen.
Und welche Fluggesellschaften betrifft das?
Dieses oder ähnliche Modelle nutzen zum Beispiel Ryanair oder auch Norwegian und weitere kleine Fluggesellschaften in Europa. Und die setzen ja auch die Konkurrenz schon ordentlich mit ihren niedrigen Ticketpreisen unter Druck. Andere haben wieder ein anderes Modell. Sie leasen zum Beispiel ganze Flugzeuge inklusive Crews und Piloten und Kabinenpersonal. Die sehen dann vielleicht so aus, als ob sie für eine große Gesellschaft arbeiten, sind aber tatsächlich ganz woanders angestellt und verdienen dann oft auch viel weniger als die Menschen, die tatsächlich für den Konzern arbeiten.
Gibt es eigentlich irgendeine Reaktion schon darauf von Seiten der Politik oder auch von den Behörden?
Die Staatsanwaltschaft in Koblenz hat dieses Beschäftigungsmodell schon fast seit 10 Jahren im Visier, bisher aber noch ohne konkrete Ergebnisse. Die Fluggesellschaften nutzen da eben die komplizierte Rechtslage im internationalen, im europäischen Raum. Und auf der anderen Seite sieht allerdings die EU-Kommission, die ja auch dafür zuständig sein könnte, keinen Handlungsbedarf. Von da heißt es, es gäbe ausreichend Regelungen, um soziale Standards und Rechte gut durchzusetzen. Also zumindest von der Seite sieht es nicht aus, als gäbe es irgendwelche Änderungen in der Zukunft.
Was ist denn das Fazit, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen. Heißt das also, es ist zwar geil, ne? Wir freuen uns vielleicht auch, dass wir so günstig fliegen können, aber im Endeffekt zahlen wir alle den Preis dafür, weil eben woanders dann gespart werden muss.
Also zumindest bei diesem extremsten Modell von selbstständigen Piloten, bei denen dann die Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge sparen und dafür halt eine Unsicherheit bei den Piloten hinterlassen, finde ich, kann man das schon unterschreiben.
Was war für dich eigentlich so die größte Erkenntnis oder wo hattest du so einen Moment, wo du nur noch mit dem Kopf geschüttelt hast? Gab es das eigentlich in der Recherche?
Naja, das war schon relativ am Anfang so, als wir auf diese Selbstständigkeit von Piloten gestoßen bin, die halt keinerlei Sicherheit haben, wo ich mich dann halt frage, okay, du kennst das vielleicht aus anderen Branchen, aber nicht bei Menschen, die so eine teure Ausbildung hinter sich haben und die so viel Verantwortung auch mit sich tragen für andere Menschenleben. Und das hat mich doch schon sehr gewundert.
Viele Piloten arbeiten unter prekären Bedingungen, damit wir billig Flüge kaufen können. Mehr zum Thema könnt ihr euch auch angucken. Heute Abend in Die Story im Ersten um 11:15. Andreas Braun hat an dieser Geschichte mitrecherchiert und wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, jetzt mal bitte nicht verwechseln, ne? Macaron und Macron. Also Macaron, das sind diese wahnsinnig leckeren französischen Gebäckstückchen aus Mandelmehl mit so einer Cremefüllung innen drin. Und Macron, Vorname Emmanuel, der ist 39 Jahre alt, Gründer der Bewegung En Marche, also vorwärts, und der parteiunabhängige Präsidentschaftskandidat in Frankreich. Er liegt aktuell bei Umfragen gleich auf mit Marine Le Pen vom Front National. Und diese Themen hier, die sind ihm wichtig.
Unser Projekt will Richtung Zukunft blicken. Die Transformation der Arbeit, die Transformation unseres Wirtschaftsmodells, der digitale Wandel, das sind Risiken, aber auch großartige Chancen.
Diese Ideen wird er heute Abend verteidigen in einem Fernsehduell mit den aussichtsreichsten 5 Kandidaten, die sich um dieses Präsidentschaftsamt bewerben. Uns interessiert, was Emmanuel Macron eigentlich für die jungen Franzosen tun will. Und ich habe nachgefragt bei der ARD-Korrespondentin Barbara Kostolnik. Also Macron wäre ja mit 39 Jahren ein ziemlich junger Präsident. Was verspricht er denn seinen jungen potenziellen Wählern?
Er wäre der jüngste Präsident aller Zeiten. 39 ist auch wirklich wahnsinnig jung für Frankreich. Da sind sie in der Regel 60 plus. Also das ist das eine. Also Macron will auf jeden Fall die politische Landschaft in Frankreich total verändern. Also dieses festgefahrene Links-Rechts-Denken. Bisher immer nur Konfrontation, kaum Kompromisse. Und Macron ist ja parteilos bzw. überparteilich. Und der will dieses ganze System sprengen, aufbrechen. Und das finden die jungen Wähler natürlich gut, weil die Nase voll haben von dem System.
Wie äußern die sich da? Oder was geben die Macron vielleicht auch jetzt schon für Rückmeldungen?
Also bei seinen ganzen Meetings oder so sind auch sehr, sehr viele junge Leute. En Marche heißt ja diese Bewegung, also vorwärts, voran. Und der hat sich auch überall rumgehört und hat viele Meetings gemacht, wo auch junge Leute da waren, die gesagt haben, so und so, das sind unsere Probleme, also bei der Arbeitsplatzsuche oder auch in den Banlieues. Und der hat ihnen sehr genau zugehört und hat versucht, sein Programm, das ja ein sehr flexibles Programm ist, anzupassen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass tatsächlich Franzosen, Französinnen so richtig mit den Kandidaten in Kontakt kommen und ihre Ideen, ihre eigenen Ideen einbringen können. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Bewegung von Macron so besonders macht.
Du hast jetzt gerade schon mal die Banlieue angesprochen, also diese sogenannten Problemviertel. Gibt es Pläne von Macron, was er da verändern möchte?
Da ist er sogar ziemlich konkret geworden. Er weiß auch, dass er die Leute in den Banlieues braucht. Das sind Wähler, die haben 2012 fast alle François Hollande gewählt, also den Sozialisten, und sind total von ihm enttäuscht. Und jetzt muss er die sozusagen gewinnen für sich. Und er hat angekündigt, dass er zum Beispiel so ein Programm aufsetzen will für die Arbeitgeber, wo zum Beispiel Firmen, die arbeitslose Jugendliche aus diesen Problemvierteln einstellen, pro Jahr und pro Arbeitnehmer 5.000 € Rabatt auf ihre Sozialabgaben bekommen. Damit will er sozusagen diesen Banlieue-Fluch brechen und auch diesen Teufelskreis durchbrechen, dass man aus den Banlieues einfach nicht rauskommt, keine Arbeit kriegt, weil man meistens einen Namen hat, der irgendwie mit Mohammed oder so. Das ist ja in Frankreich auch ziemlich krass, dass diese Leute kaum Aussichten haben auf ihren Job, nur weil sie so heißen, wie sie heißen und weil sie da wohnen, wo sie wohnen.
Was ist im Bereich Bildung? Hat er sich da geäußert?
Bildung ist der Schwerpunkt Nummer eins. Das sagt er auch immer. Education, das ist das Allerwichtigste. Und man muss auch sagen, das stimmt, dass in Frankreich das Bildungssystem total da niederliegt. Und er möchte da auch in den Banlieues, also in den Problemschulen, möchte er zum Beispiel kleinere Klassen. Da sind 24 Schüler und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Er möchte das auf 12 zurückfahren. Und was auch noch, glaube ich, ganz interessant ist und ihn von allen anderen unterscheidet, ist, dass er der einzige Kandidat ist, der sich wirklich ausdrücklich für Europa, also auch für Reisefreiheit und so weiter einsetzt. Und alle anderen sind ja da total zurückhaltend. Und ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist.
Wie kommt der Macron denn bei den jungen Franzosen an? Also vielleicht auch vor allen Dingen in den Banlieues. Nehmen die dem das ab? Denken die, naja, der verspricht jetzt viel und später hält er seine Versprechen dann doch nicht? Was ist dein Eindruck?
Ja, das ist genau so ein Problem, weil gerade auch in diesen Problemvierteln sagen die, tja, jetzt hatten wir eine sozialistische Regierung und was ist rausgekommen? Gar nichts. Und Macron war ja auch Minister unter einem Präsidenten Hollande. Das ist natürlich so ein Makel, der ihm anhaftet. Und viele sagen auch, das ist Hollande 2.0. Also das ist das Gleiche in Jung oder so. Aber gerade in der Banlieue sind die Leute halt so frustriert, ja, und so, also so sauer, dass viele einfach gar nicht wählen gehen und sagen, es bringt ja ohnehin nichts. Also das wird echt schwierig, die Leute zurückzugewinnen.
Jetzt ist heute Abend dieses TV-Duell, Barbara. Was glaubst du, wie wird er sich da schlagen? Ist er das überhaupt gewohnt? Also in so einem Umfeld, Fernsehen, viele Kameras, viele Zuschauer, die ganzen anderen Kandidaten auch noch dabei. Ist er gewohnt, sich in so einer Runde souverän zu präsentieren?
Eben nicht. Also das ist die erste große Runde, die er jetzt mal durchlaufen muss. Und Macron ist tatsächlich derjenige, der am meisten zu verlieren hat heute Abend in dieser ersten Debatte. Heute Abend muss er den Franzosen beweisen, dass er wirklich präsidiabel ist mit seinen 39 Jahren. Also da wird man echt gucken, wie er sich schlägt. Er bereitet sich akribischer drauf vor. Und ich glaube, man hat ihm irgendwie eingebimst, er soll nicht in verschachtelten Sätzen sprechen, weil das ist nämlich eine seiner Spezialitäten und das kommt im Fernsehen natürlich überhaupt nicht gut.
Heute Abend die TV-Debatte mit den 5 aussichtsreichsten französischen Präsidentschaftskandidaten. Einer von ihnen, Emmanuel Macron, was er für jüngere Wähler, / Menschen erreichen will. Ich habe drüber gesprochen mit Barbara Kostolnik.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
In 24 Stunden kann wahnsinnig viel passieren. Man kann sich verlieben, man kann wilde Partys feiern, man kann sich in den Finger schneiden oder man kann Menschen retten. Allein am vergangenen Wochenende sind innerhalb von 24 Stunden über 3000 Menschen vor der Küste von Libyen aus dem Mittelmeer gerettet worden. Die wollten von dort aus nach Europa fliehen. Und während sich gerade in Rom die Innenminister von mehreren europäischen Staaten mit ihren Kollegen aus Algerien, Tunesien und Libyen überlegen, wie man das verhindern kann, dass Migranten überhaupt von Afrika aus nach Europa kommen, sind andere Menschen aktiv dabei, Leben zu retten. So wie die private Hilfsinitiative SOS Mediterranee. Die helfen seit 2015 geflüchteten Menschen in Seenot. Klaus Merkle ist der Rettungskoordinator. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er ist im Moment noch unterwegs auf dem Schiff MS Aquarius in Richtung Sizilien. Rund 1000 Menschen hat die Hilfsorganisation am Wochenende vor der libyschen Küste gerettet. Und Klaus Merkle wird uns jetzt mal schildern, wie die Situation im Moment auf dem Schiff ist.
Ja, wie man sich vorstellen kann, ist das Schiff natürlich gefüllt bis an den Rand, sagen wir mal. Die Stimmung kann man eigentlich so allgemein als gut bezeichnen. Wir haben sehr gutes Wetter, Sonnenschein, ganz wenig Wind, eigentlich fast Windstille, ein bisschen umlaufende Winde. Also die Temperaturen sind auch ziemlich gut, also fast schon sommerlich. Und das ist natürlich auch wichtig, weil der überwiegende Teil der Menschen und der Leute an Bord natürlich auf dem offenen Deck untergebracht ist. Wir haben ja nur Kapazität, um Leute innen unterzubringen, also in geschlossenen Räumen von ungefähr 450. Da kommen dann überwiegend die, sagen wir mal, Notfälle rein, also schwangere Frauen, Kinder, Minderjährige und so weiter. Und die überwiegende Mehrzahl ist also auf dem offenen Deck. Ein paar hundert können wir unterbringen unter in zeltähnlichen Konstruktionen, aber ein großer Teil ist wirklich auf dem offenen Deck untergebracht.
Wie ist denn die Verfassung der Menschen, die Sie dort aufsammeln, dann auf der offenen See? Sind die gesundheitlich dann sehr angeschlagen? Sind die unterkühlt? Wie geht's denen?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also viele sind natürlich unterkühlt. Die Temperaturen sind jetzt zwar relativ gut, aber auch in der Nacht kann es natürlich kühl werden. Und wenn man dann auf dem offenen Boot, wo ja auch Wasser reinläuft und wo dann Wind ist, mit dem Windfaktor, ist es natürlich nicht angenehm. Und wir bekommen also unterkühlte Leute. Wir bekommen Leute, die dehydriert sind. Wir bekommen natürlich Leute, die geschwächt sind. Eine Nacht im offenen Boot, die viele oder fast alle sind eigentlich seekrank. Und das sind natürlich alles Bedingungen, die natürlich nicht gut sind, besonders weil die Leute ja oder viele der Flüchtlinge schon eine Grundschwächung haben. Sie kommen ja nicht in absoluten Bedingungen an, sondern sie haben ja meistens schon eine Odyssee hinter sich und nicht unter guten Bedingungen, wo dann natürlich schon eine Schwächung im Laufe der Wochen und Monate dann schon eingetreten ist.
Woher wissen Sie eigentlich genau, wo die Menschen dann in Not sind? Wer teilt Ihnen das mit?
Das wissen wir nicht oder nicht immer. Wir bekommen manchmal Notrufe von der italienischen Küstenwache, von der Seenotleitstelle in Rom, dem MRCC. Da bekommen wir dann oft Notrufe zugewiesen oder auch vage Hinweise, dass sie eine Information haben, dass Boote irgendwo sein könnten. Und dann fahren wir dahin und klären das auf und gucken, ob da wirklich was ist. Oder wir sichten natürlich auch Boote ohne irgendwelche Hinweise. Wir patrouillieren in einer gewissen Distanz zur Küste und dann viele Boote werden praktisch auf gut Glück entdeckt.
Steckt da eigentlich auch ein gewisses Kalkül dahinter von den Schleppern, indem die eben davon ausgehen, dass die Passagiere, ich nenne sie jetzt einfach mal so, dass die doch auf jeden Fall gerettet werden?
Das kann ich jetzt natürlich so nicht sagen, aber ich meine, wir sind nun mal eine humanitäre Organisation und unsere Aufgabe ist natürlich, die Menschen zu retten und sie zu schützen. Und natürlich auch die europäische Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was denn hier überhaupt los ist, was denn passiert vor den Toren Europas, nämlich dass hier Leute, Menschen in Not sind und natürlich auch ertrinken. Die Verzweiflung der Menschen, die bekommt man natürlich hier an Bord unmittelbar mit. Und da es nun im Moment keine sichere Route nach Europa gibt, bleibt den Menschen auch nichts anderes übrig, als eben diesen lebensgefährlichen Weg über das Meer zu nehmen. Die Leute riskieren ja nicht ihr Leben auf dem offenen Meer, weil wir jetzt da sind und auf dem offenen Meer auf sie warten, sondern weil sie keine andere Wahl haben. Für mich als Kapitän oder als Seemann ist es eine Selbstverständlichkeit, Menschen in Seenot zu retten. Und als Europäer und westlich sozialisiert Aufgewachsener muss man sich natürlich die Frage stellen, ob wir diese Menschen nun sterben lassen oder wir sie retten. Und da gibt es dann eben für mich nur eine Antwort dazu. Dieser Vorwurf, dass Schiffe draußen Menschen dazu animieren, in See zu stechen, ist ja nun nicht neu. Ich bin alt genug, um mich zu erinnern an die vietnamesischen Boat People und damals wurde ja schon Organisationen wie Cap Anamur der gleiche Vorwurf gemacht und der war damals falsch und ist heute nicht richtiger.
Die private Hilfsorganisation SOS Mediterranee ist seit 2015 unterwegs, um Menschen auf der Flucht aus dem Mittelmeer zu retten. Ich habe mit Klaus Merkle gesprochen, der ist der Rettungskoordinator.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ihr wisst, ihr müsstet eigentlich mal zum Zahnarzt oder zur Bank, weil ihr schon länger euer Konto überzieht. Oder ihr müsstet mal ganz, ganz dringend ein klärendes Gespräch führen mit einer Freundin oder einem Freund. Und was passiert? Nichts. Ihr schiebt das vor euch her. Ihr blendet das komplett aus. Information Avoidance nennen das Psychologen. Und das kommt gar nicht mal so selten vor. Vor allen Dingen dann, wenn man mit unangenehmen Ergebnissen rechnet.
AIDS-Test, 2200
Probanden einer HIV-Hochrisikogruppe machen einen HIV-Test. 18% holen ihn nicht ab.
Eine Studie aus dem Jahr 2004 hat das beobachtet. 18% von 2200 Menschen, das sind knapp 400 Personen, die einen AIDS-Test haben machen lassen, aber sich das Ergebnis nicht abholen.
18% ist halt relativ viel.
23% von denen, also 91, sagen, aus Angst vor dem Ergebnis, vor der schlechten Nachricht. In einem anderen Versuch haben Probanden Vorträge über das Rauchen gesehen. Ziemlich verrauscht. Sie konnten einen Knopf drücken, um die Klangqualität zu verbessern. Während Raucher immer dann drückten, wenn Rauchen als weniger gefährlich dargestellt wurde, drückten Nichtraucher immer dann, wenn Rauchen als stark gesundheitsschädlich und krebserregend dargestellt wurde. Broker schauen häufig auf ihre Aktiendepots, wenn die Kurse steigen. Bankkunden schauen nicht so oft in ihr Konto, wenn sie knietief im Dispo sind. Und Briefe?
Zum Beispiel meine Post, ja. Wenn ich auch denke, jetzt soll etwas Schlimmes kommen, irgendwelche Nachrichten, die ich nicht möchte, dann briefe ich meine Post auch nicht so oft.
Die Zahl der Beispiele ist riesig. Der menschlich-geistige Verdrängungsmove allgegenwärtig.
Es geht bei allen Punkten um Verdrängung. Es geht darum, die Augen zu verschließen vor möglichen Gefahren und Risiken.
Vor, in weitestem Sinne, unangenehmen Informationen. Information Avoidance heißt das. Informationsverdrängung.
Und das ist übrigens ein globales Phänomen.
Tja, das macht's aber nicht besser. Kai Jonas ist das, Sozialpsychologe an der Uni Maastricht. Ich frage ihn direkt, ob er als Experte selbst auch davon betroffen ist.
Da ist jeder anfällig für.
Sich selbst betrügen ist die leichteste Arbeit, sagt so ein Sprichwort. Und anscheinend machen viele mit.
Ich bin zum Beispiel Raucher, wie glaube ich 30% der deutschen Bevölkerung. Und natürlich verdrängt man da stückweise die Risiken.
So ganz neu ist die Erkenntnis nicht, dass Menschen sich die Realität gerne mal so zurechtlegen, wie es gerade passt. Erstaunlich ist das Ausmaß. Russell Goldman, David Heckman und George Löwenstein von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh haben sich einmal die Mühe gemacht, alle greifbaren Studien zum Thema zusammenzutragen. Ihr Fazit? Je drängender die Gefahr, je wichtiger es wäre, die Information zu erhalten und auszuhalten, desto größer der Drang zu verdrängen. Stichwort Dispo-Krise.
Ja, okay, das ist halt ein Klassiker so, ne? Also wenn ich weiß, dass es mau aussieht am Ende vom Monat und ich möchte noch was tun mit Geld, das ich gar nicht habe, dann schaue ich auch nicht nach, wie viel da drauf ist auf dem Konto. Ja.
Aber davon wird die Sache nicht besser.
Ja, die Leute möchten nicht schlechte Ergebnisse hören.
Was aber doch dann irgendwann evolutionsbiologisch dazu führen könnte, dass wir uns auslöschen. Klimawandel und so. Unsere große Schwäche also, oder?
Ich würde das nicht als Schwäche sehen. Schauen Sie, wir haben eine Flut von Informationen, die auf uns hereinprasseln und wir haben ein hoch elaboriertes kognitives System, das da recht sparsam durchnavigiert. Wir nennen das den kognitiven Geizhals.
Und weil schlechte Nachrichten Aufmerksamkeit binden, weil Infos, die nicht zur eigenen Meinung passen, ein Umdenken erfordern, deshalb wird an der Stelle gerne mal geknausert. Und in vielen Fällen, sagt Kai Jonas, fahren wir ganz gut damit.
Manchmal ist die Strategie eben auch ganz erfolgreich. Man sagt, okay, also erst wenn ich dann die zweite oder dritte Erinnerung bekomme oder wenn wirklich die massiven Konsequenzen drohen, dann setze ich mich damit auseinander.
Denn nicht alles, was wichtig scheint, stellt sich hinterher auch als wichtig heraus. Ein Filter sozusagen. Vorausgesetzt natürlich, wir treiben das nicht alles auf die Spitze. Haben noch ein Sicherungssystem für die Momente, in denen dein Leben völlig den Bach runterzugehen droht. Und vielleicht steckt da am Ende doch ein wichtiger Schlüssel zum guten Leben drin. Was die Wissenschaftler nämlich nicht direkt untersucht haben, den Zusammenhang zwischen Information Avoidance und dem Glücklichsein an sich.
Es gibt wahrscheinlich schon Leute, die mehr verdrängen als andere. Vielleicht haben die aber auch ein schöneres Leben. Ja, man weiß es nicht so genau.
Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Unser Reporter Stefan Beuting hat die aufgeschobenen und ausgeblendeten Informationen gesucht und auch gefunden. Information Avoidance nennen Psychologen das. Also die Angst vor dem Ergebnis bei schlechten Nachrichten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich finde das ja nach wie vor eine großartige Idee. Selbstverständlich bin ich der größte Schisser und würde das niemals selber ausprobieren. Finde es aber toll, wenn andere Leute das machen. Nämlich einen Stuhl, daran ganz viele Ballons, aufgepumpt mit Helium und dann einfach mal ein bisschen abheben und über die Erde schweben. Ich finde das mega. Der Kanadier Daniel Boria, der hat das tatsächlich einfach gemacht. Und es ist nicht so ganz unproblematisch, was er da gemacht hat. Sebastian Rahms ist bei mir, hat sich diese ganze Geschichte nochmal angesehen. Also wie fing das an und was hat er da genau gemacht?
Also im Sommer 2015 hat sich dieser Daniel Boria, oder wie man ihn jetzt genau aussprechen mag, aus Calgary seinen Gartenstuhl geschnappt, Heliumballons dran gebunden und ist ab in die Luft gestiegen, um ein bisschen Werbung für seine Reinigungsfirma zu machen. Dann platzte aber ein Ballon, der Stuhl kam ins Rutschen und Boria ist mit seinem Fallschirm abgesprungen. Den hatte er natürlich zu Sicherheitszwecken dabei. Mhm. Unten angekommen hatte er prompt aber dann Handschellen an seinen Handgelenken und landete vor Gericht.
Aha, weil die Richter haben das nicht so lustig gefunden, mit Heliumballons den Flugverkehr aufzumischen?
Ja, nicht nur nicht lustig. Der Richter Bruce Fraser, der bezeichnet bezeichnete den Ballonflug als gefährlich und unverschämt dumm und brummte dem mittlerweile selbsternannten, er nennt sich jetzt Ballonatic, ist auch nett, eine saftige Geldstrafe von 25.000 US-Dollar auf. 20.000 davon sollen an eine gemeinnützige Stiftung gehen. Zusammen mit Kosten von rund 13.000 Dollar, die er für Ballons und anderes Zeugs ausgegeben haben soll, eine stolze Gesamtsumme von 38.000 US-Dollar. Wüsste mal gerne, wie viele Aufträge er mit seiner Reinigungsfirma denn braucht, um die Kohle wieder reinzuwischen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Den ganzen Tag im Büro sitzen, das kann krank machen. Jedenfalls, wenn das Büro in einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses ist. Wissenschaftler haben in verschiedenen Studien festgestellt, dass manche Leute sozusagen seekrank werden, wenn sie in einem Hochhaus sitzen. Das dürfte daran liegen, dass Hochhäuser bei starkem Wind immer ein bisschen schwanken. Einige Menschen klagen auch über Müdigkeit, Abgeschlagenheit, schlechte Konzentrationsfähigkeit und Motivationslosigkeit. Wie der britische Telegraph berichtet, wollen Forscher der Unis Exeter und Bath nun in einem speziellen Simulator genauer untersuchen, wie sich Schwanken und verschiedene Vibrationen in Gebäuden auf die Gesundheit von Menschen auswirken. In einer Testkabine sollen beispielsweise auch vorbeifahrende Züge oder sich bewegende Menschenmassen simuliert werden. Den Forschern zufolge verbringen wir 90% unseres Lebens in Gebäuden, die vibrieren. Wie sich das auf uns und unser Wohlbefinden auswirkt, ist allerdings bisher kaum erforscht. Der Grund für diese Empfindlichkeiten könnte aber in der Evolution liegen. Als unsere Vorfahren noch in den Bäumen gelebt haben, waren sie vor Angreifern gewarnt, wenn sich die Äste bewegt haben. Manchmal reicht eine Kamera einfach nicht für das perfekte Foto. Wenn das Motiv ein schwarzes Loch sein soll, dann müssen es schon mal 12 Teleskope sein. Forscher wollen bald Observatorien in den USA, in Südamerika, Europa und am Südpol zu einem Superteleskop kombinieren, dem Event Horizon Telescope. Sie hoffen, damit ein Bild des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie aufnehmen zu können. Bisher hat das noch nie geklappt, doch die Forscher sind zuversichtlich. Seit dem letzten Versuch wurde nämlich das Netzwerk um mehrere leistungsstarke Teleskope erweitert. Eine Idee, wie das Bild aussehen könnte, haben die Wissenschaftler auch schon. Laut Simulationen wird eine dunkle Fläche zu sehen sein, umgeben von einem hellen Ring. Der Theorie nach stammen die Lichtemissionen von Gas- und Staubteilchen. Die große Schwerkraft des Schwarzen Lochs beschleunigt sie auf hohe Geschwindigkeiten und reißt sie dann auseinander, kurz bevor sie verschluckt werden. Die Fotosession ist für April geplant, doch danach werden die Forscher noch einige Zeit brauchen, um die Daten auszuwerten. Samson, Grobi oder das Krümelmonster, das sind wohl die bekannteren Bewohner der Sesamstraße, aber schon mal von Julia gehört? Sie soll in den USA ab April eine größere Rolle bekommen, als erste autistische Figur der Kindersendung. Dazu hat die Drehbuchautorin Christine Ferraro dem Fernsehsender CBS gesagt, es sei nicht einfach gewesen, Autismus darzustellen, auch weil die Krankheit viele verschiedene Formen annehmen kann. Um zu entscheiden, wie sich die neue Puppe verhalten soll, hätten die Produzenten mit Autismusorganisationen zusammengearbeitet. Zum Beispiel ignoriert Julia nun einige Figuren beim ersten Treffen oder springt aufgeregt auf und ab, wenn die anderen Fangen spielen. Laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC ist heute 1 von 68 Kindern in den USA von einer autistischen Störung betroffen. Das Sesamstraßenteam hofft, dass Julia dazu beitragen wird, dass Autismus gesellschaftlich besser akzeptiert wird. Sie glauben, dass autistische Kinder es leichter haben, wenn mehr Menschen mit solchen Verhaltensweisen vertraut sind.
Die Radio Wissen.
Interviews mit Fußballern direkt nach dem Spiel. Da sind viele schöne Momente dabei, manchmal auch nicht ganz so schöne, manchmal auch einfach nur sehr, sehr unterhaltsame. So wie am Wochenende in Südafrika. Da ist Mohamed Anas von den Free State Cars zum Spieler des Spiels gekürt worden. Und dann haut der Typ das hier raus.
And I appreciate my friends also. My wife and my girlfriend. My wife. Yeah, sorry to say. I'm so sorry, my wife. Lizzie, I love you so much. I love you so much from my heart.
Ich wiederhole nochmal. Also er bedankt sich erstmal bei seinen Fans, bei seiner Frau und bei seinem Girlfriend. Entschuldigung, sagt er dann, bei seiner Frau. Also er hat da irgendwie sich ein bisschen aufgewühlt, emotional wie er war, ein bisschen weit aus dem Fenster gehangen. Sebastian Rahms hat sich das nochmal genauer angesehen für uns. Also Sebastian, es ist jetzt nicht die allercleverste Art, fremd zu gehen.
Kann man vielleicht kurz und knackig so zusammenfassen. Absolut nicht. Vorausgesetzt natürlich, dass er auch wirklich eine außereheliche Affäre am Laufen hat und sich nicht nur versprochen hat. Mhm. Das konnte ich jetzt heute nicht mehr letztendlich klären. Die, ich sag mal, unkonventionelle Dankesrede wurde natürlich direkt bei Twitter kommentiert, unter anderem von Papago Rapts. Der schrieb, Mohamed Anas scored 2 goals plus an own goal during his Interview. Und um ein Eigentor in Sachen Fremdgehen zu vermeiden, gibt's auch für Seitensprünge und Affären ausreichend Hilfe und Unterstützung im Netz.
Also das ist so ein klassisches How-To oder wie sieht das aus?
Könnte man so sagen, ja. Meistens in Form von 10 goldenen Fremdgehregeln, will ich es mal nennen. Zum Beispiel auf seitensprung-fibel.de. Die Seite gibt es seit 2008 und versteht sich als Wissensportal für beide Seiten einer Affäre. Also für die Geliebten, aber auch für die Betrogenen und dann natürlich die eigentlichen Fremdgeher. Da gibt es dann Tipps unter anderem wie... Plötzliche Verhaltensänderungen sind auffällig, also auch nach der 100. Überstunde soll Mann oder Frau weiterhin schön mürrisch gucken. Und auch was jetzt Klamotten und den restlichen Style angeht, Veränderungen bitte nur in kleinen Schritten und den Partner am geschicktesten dabei dann mit einplanen, ne, damit das nicht auffällt. Tipp 2, der Mann sollte beim Fremdduschen das eigene Duschgel dabei haben, sonst... Achtung, wird die Nase der Partnerin skeptisch.
Würde ich auch sofort erkennen.
Ja, ja. Siehste? Und beim Eau de Toilette rät die Website, einen Unisex-Duft zu benutzen, den auch eben der Seitensprung-Partner mag. Total clever. Wählen Sie auch unbedingt Tipp 3, ein Hobby, für das sich Ihr Partner so überhaupt gar nicht begeistern kann. Dann ist die Gefahr gering, dass sich der Partner da mal kurz einklingt.
Man könnte ja auch einfach mal fragen, warum man überhaupt eine Affäre anfängt. Aber
könnte
okay, das
auch.
Steht dann auf einem anderen Blatt. Das müssen wir dann mal an einer anderen Stelle klären. Wie ist jetzt da so die Gewichtung unter den Geschlechtern, Männern, Frauen, Männer, Frauen?
Also welches Geschlecht jetzt stärker zum Seitensprung neigt, ist nicht wirklich eindeutig belegt. Da habe ich verschiedene Zahlen gefunden heute. Es gibt so eine Umfrage von eDarling, das ist eine Partnervermittlung, die will 2015 in einer Umfrage herausgefunden haben, dass 25% der männlichen deutschen User und sogar 31% der weiblichen fremdgegangen sind, also da kleiner Vorsprung bei den Frauen. Aber wer sich auch immer, aus welchen Gründen auch immer, zum Seitensprung entscheidet, kann auch in so einer angespannten Lebenslage auf einen gründlichen Vergleichstest zurückgreifen, wie wir es ja auch bei Waschmaschinen, Fernseher oder was weiß ich, Autoversicherungen kennen. Der aktuelle Praxistest von Seitensprungagenturen unter eben seitensprung-fibel.de sieht LovePoint da ganz klar vorne, die Kontaktagentur für den Traumpartner oder einen Seitensprung, wie sie sich selber nennt, soll die seriöse Nummer 1 für niveauvolle Abenteuer sein. Und LovePoint hatte im letzten Jahr nach eigenen Angaben wohlgemerkt 500.000 Mitglieder und ist in Deutschland jetzt, halte ich fest, der einzige Seitensprung-Service, dessen Datenschutz vom TÜV Saarland geprüft und zertifiziert worden ist.
Vom TÜV?
Vom TÜV. TÜV Saarland. Der macht sowas.
Was es alles gibt, apropos Daten und wie man sich dafür schützt, dass der Partner irgendwas mitbekommt, mit wem man telefoniert oder chattet. Was sind da beliebte Stolperfallen?
Sehr gerne, dass der Seitenspringer die Anrufliste auf dem Smartphone nicht rechtzeitig löscht oder bereinigt oder immer gleich die ganze Liste. Beides kann auffällig sein, also aufpassen da. Auch der Webbrowser auf dem Smartphone ist eine ausgiebige Informationsquelle. Auch da gilt Browserverlauf löschen und außerdem die Passwort-Speichern-Funktion deaktivieren. Dann gibt es kein böses Erwachen, wenn der Partner mal mit dem Smartphone surft, weil der eigene Akku schon wieder leer ist. Oder, das habe ich noch gelesen, man kauft sich direkt ein Zweithandy, das bitte an einem geheimen Ort verstecken.
Ich bin ja immer noch dafür, man spricht vielleicht auch einfach mal mit seinem Partner, was so schief läuft, warum man überhaupt eine Affäre haben muss und so weiter und so fort. Dann bräuchte man diese Quatschagenturen nicht,
ja.
Sage ich.
Und ich sage, richtig, Sonja. Da
freue ich mich, dass ich Zustimmung von dir bekomme. Die Redaktionskonferenz ist immer noch hier für euch.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn jemand kollabiert, dann ruft man am besten den Notarzt. Der guckt sich dann den Patienten an, gibt ihm vielleicht eine Spritze oder legt eine Infusion, vielleicht auch mal ein paar Tage Krankenhaus. Und dann wird's aber auch wieder besser. Wenn eine Bank einen Kollaps hat, dann wird die Behandlung wesentlich komplizierter, so wie bei der Hypo Real Estate. Seit heute steht Georg Funke ja vor dem Landgericht München. Er ist der ehemalige Vorstandschef der Immobilienbank und wir erinnern uns kurz, während der Finanzkrise ist die Hypo Real Estate Hotel zusammengebrochen und konnte nur gerettet werden durch zig Milliarden Euro an Bürgschaften und an Milliarden von Euro, die vom Steuerzahler mit eingeflossen sind. Was das gebracht hat, das erklärt uns jetzt Ulrich Ückerseifer aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. Also, was hat uns Steuerzahler die Bankenrettung von Hypo Real Estate und auch von anderen Banken eigentlich insgesamt gekostet?
100 Milliarden. Ich könnte aber genauso gut sagen 50 Milliarden oder 150, weil so genau weiß das keiner. Das hat einen ganz simplen Grund. Bis so Banken und deren Papiere mal abgewickelt sind, da gehen Jahrzehnte ins Land. Das liegt einfach daran, dass diese Wertpapiere nur so lange Laufzeit haben und ganz einen Strich drunter. Das kann man eben erst nach Jahrzehnten machen. Jetzt ist das Ganze schon fast ein Jahrzehnt her, dauert aber mindestens noch ein anderes. 100 Milliarden, die wurden mal vor einigen Jahren genannt als Schätzung. Das setzt sich zusammen aus dem Geld, was der Staat in Deutschland direkt in die Banken reingeschossen hat und dem Geld, was sie dazu noch als Bürgschaft gekommen ist. Und dann hat man so eine grobe Schätzung gemacht. Ja, mehr teurer wird es nicht werden. Also so zwischen 50 und 100 Milliarden, also eine ganz grobe Schätzung, das wird am Ende die Rechnung sein, die Deutschland dafür zu tragen hat.
Immer noch schwindelerregend hohe Summen. Wie viel davon hat der Staat denn wieder zurückbekommen? Oder muss noch was zurückgezahlt werden? Oder ist ein bisschen Steuergeld auch einfach futsch?
Das ist schon die Summe, von der man im Moment ausgehen muss, im schlimmsten Fall sozusagen. Und ob das dabei bleibt oder mehr wird oder weniger, das hängt an Gründen, die man sozusagen jetzt noch gar nicht weiß, weil sie noch in der Zukunft liegen. Wenn wir zum Beispiel nochmal eine Finanzkrise bekommen, bevor das alles abgewickelt ist, dann können die Summen noch deutlich höher liegen. Wenn es jetzt die nächsten Jahre alles gut läuft und es passiert nichts Tolles mehr, dann kann es auch weniger werden. Das ist das Fiese an der Sache. Also es hat auch Finanzkrisen gegeben in anderen Teilen der Welt, bei den Skandinaviern beispielsweise, übrigens auch in den USA. Da hat der Staat unterm Strich sogar Plus gemacht. Bei uns sieht das leider nicht so aus.
Haben sich die vielen Milliarden denn an Finanzspritzen und Bürgschaften, die du gerade schon erwähnt hast, gelohnt? Also hat es irgendwas gebracht? Weil so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, man kann, also es ist von allem so ein bisschen was, aber man kann es halt nicht so ganz konkret sagen.
Du, da ist ganz viel Bauchgefühl dabei, weil du weißt ja nicht, was passiert wäre, wenn es damals nicht so gekommen wäre, wenn der Staat nicht so viele Banken gerettet würde. Mein Bauchgefühl sagt mir, ja, hat sich gelohnt, aus einem ganz simplen Grund. Das war damals die Zeit kurz nach der Lehman-Pleite und alle waren super, super, super nervös. Da hätte auch das Weltfinanzsystem komplett zusammenbrechen können, dass niemand mehr irgendjemandem noch Geld leiht und umgekehrt. Das ist verhindert worden. Und damals zum Beispiel, als die Hypo Real Estate gerettet wurde, da kann ich mir gut vorstellen, dass da in der Bundesregierung die Überlegung war, sollen wir die jetzt retten? Wichtig ist die Bank hier eigentlich nicht, aber irgendwie, die hat es mit so vielen anderen Banken zu tun. Und bevor jetzt das Ausland denkt, hey, die Deutschen, die retten ihre Banken nicht, da ziehen wir lieber mal unser Geld ab und in der Folge hätten zum Beispiel noch größere Banken wie die Deutsche Bank, wie die Commerzbank ein Problem gekommen. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, hey, dann retten wir lieber die, bevor wir hinterher die Deutsche Bank retten müssen. Das wird noch viel teurer.
Sind wir denn eigentlich heute für so eine mögliche neue Finanzkrise besser gewappnet als für die letzte?
Ja, besser als für die letzte auf alle Fälle, weil da war ja auch gar nichts an Vorbereitungen getroffen. Wir haben ja seit fast 10 Jahren jetzt diese Zeit der Finanzmarktregulierung. Da gibt es ja immer diese berühmten G20-Gipfel, wie gerade jetzt am vergangenen Wochenende in Baden-Baden. Und da wird schon was beschlossen, bis das dann mal umgesetzt ist. Das dauert dann Jahre. Das wird erst auf Weltebene beschlossen, dann auf europäischer Ebene, dann auf deutsche Ebene. Und da sind viele vernünftige Sachen dabei, zum Beispiel, dass die Banken mehr Eigenkapital haben müssen. Das ist das Geld, mit dem sie Verluste bezahlen können. Das ist nur alles zu kompliziert und es ist noch nicht genug. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht das in den nächsten Jahren weiter? Wenn jetzt der Trump hingeht und sagt, wir USA steigen da aus, du, dann ist der Startknopf im Grunde für die Zeit bis zur nächsten Krise schon gedrückt. Dann kann man 6, 7, 8 Jahre warten und dann wird es wieder knallen. Wenn man es schafft, den zu überzeugen, aus der Bankenregulierung nicht auszusteigen, dann kann die nächste Krise zwar nicht verhindert werden, aber die Folgen, die wären dann viel, viel weniger schlimm.
Irgendwas zwischen 50 und 100 Milliarden Euro grob geschätzt hat die Bankenrettung und Steuerzahler bisher gekostet. Vielleicht kommt auch noch was obendrauf. Einschätzungen waren das von Uli Ückerseifer aus der WDR-Wirtschaftsredaktion.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Von vielen ehemaligen Präsidenten, entweder hier bei uns oder auch in den USA, sieht und hört man ja nach der eigenen Amtszeit eher wenig. Ich glaube zum Beispiel Barack Obama, der macht einfach mal gerade gar nichts. Sebastian Rahms
schön
ist
Urlaub
bei mir.
Macht er.
Ja, oder? Der macht einfach jetzt mal ewig Urlaub. Meinetwegen soll er machen. Manche Präsidenten tauchen manchmal noch so ein bisschen aus der Versenkung auf, weil dann ein neuer Nachfolger ins Amt kommt und dann guckt man nochmal zurück, wer war es denn davor und so weiter. Einer, der macht es ein bisschen anders und das auch noch ziemlich erfolgreich. Und Sebastian, du hast dir das jetzt nochmal genauer angesehen für uns. Um wen, um welchen Präsidenten geht es?
Ich glaube, ich greife nicht zu hoch um einen neuen Stern am internationalen Kunsthimmel. Oha. Keinen geringeren als George W. Bush von 2001 bis 2009, der 43. Präsident der Vereinigten Staaten. Seitdem der Ex-Präsident nicht mehr ständig über Krieg und Frieden nachdenken und entscheiden muss, greift er regelmäßig zu Pinsel und Farbe und malt in erster Linie Porträts. Inspiriert ist er worden, so sagte er selber mal, von Winston Churchill.
Ja, der hat auch gemalt.
Genau, und ja. Er hat auch schon den Präsidenten Russlands wieder den aktuellen Wladimir Putin gemalt, Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair und auch unsere Kanzlerin Angela Merkel wurde von ihm schon auf die Leinwand gebannt. Aber so richtig erfolgreich ist er jetzt mit einem ganz anderen Projekt.
Und zwar mit welchem?
Er hat jetzt, man könnte ja denken, man muss sich verändern als Künstler, ne? Ein bisschen mehr klecksen oder so. Nee, macht George W. Bush nicht. Er bleibt bei dem, was er kann. Er malt weiter Porträts. Diesmal hat er aber keine bekannten Staatsmänner gemalt, sondern die Gesichter von Soldaten, die nach dem 11. September 2001 in Afghanistan oder dem Irak stationiert waren, unverwundet oder traumatisiert wurden. Zu der Zeit war er ja auch als US-Präsident der Oberbefehlshaber. Und in dem Bildband Portraits of Courage hat er 98 der Veteranenporträts veröffentlicht und seit zwei Wochen steht der Bildband auf Platz 1 der Bestseller-Kategorie Sachbuch der New York Times. Der Erlös aus dem Verkauf soll aber einer Stiftung zugutekommen, die die Wiedereingliederung von Veteranen in die Zivilgesellschaft vorantreibt.
Und das sieht auch wirklich gut aus, was der da malt. Also kann man machen.
Kann man machen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tsching von Chairlift, die Radiowissen ist hier. Hasskommentare im Netz löschen ist ja so ein bisschen wie Staubwischen. Also sieht erstmal wieder ganz gut und schön und sauber aus, aber schon ein paar Minuten später ist der ganze Staub bzw. der ganze Hass wieder da. Bundesjustizminister Heiko Maas will ja, dass Hasskommentare bei Facebook und Co. schneller gelöscht werden, sonst drohen Bußgelder in Millionenhöhe. Der Deutsche Richterbund hat sich jetzt auch dazu geäußert, dem geht das nicht weit genug. Die sagen, es muss auch sicher sein, dass der oder die Verfasser strafrechtlich verfolgt werden. Und dazu müssen Facebook und Co. schneller und zuverlässiger sagen können, wer denn eigentlich hinter diesen Hasskommentaren steckt. Das lassen wir uns mal einschätzen, diese Forderungen oder Thesen auch vom Deutschen Richterbund. Und zwar von Udo Vetter, der ist Rechtsanwalt und Blogger. Herr Vetter, was sagen Sie? Ist dieser Vorschlag von Heiko Maas zu lasch, so bezeichnet es zumindest der Deutsche Richterbund?
Naja, ich glaube, man versteht die Richter da ein bisschen falsch, wenn die sagen, der Gesetzentwurf ist zu lasch. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern die Richter kritisieren ja in ihrer Stellungnahme im Wesentlichen, dass sie künftig nicht mehr zuständig sein sollen. Dass also die Frage ist, dass ein zulässiger oder ein unzulässiger Post, Stichwort Meinungsfreiheit, auf Private übertragen werden soll. Künftig soll ja kein Richter mehr entscheiden und kein Staatsanwalt, sondern Facebook oder Twitter oder andere soziale Netzwerke. Das gefällt den Richtern nicht und das gefällt im Übrigen aus meiner Sicht auch dem Grundgesetz nicht, denn die Meinungsfreiheit ist ein Ding, darum müssen sich Gerichte kümmern und nicht private Institutionen.
Weil die es im Zweifelsfall gar nicht richtig einschätzen können?
Ja, weil das nicht deren Aufgabe ist. Also die Verfolgung von Straftaten kann nicht in private Hände gelegt werden. Ja, also das erinnert mich ein bisschen an die USA, wo Gefängnisse plötzlich von Privatleuten betrieben werden. Hier sollen jetzt soziale Netzwerke die Infrastruktur, also die den Leuten ermöglichen, Posts zu machen und so weiter, plötzlich auch noch die Inhalte kontrollieren auf strafbare Handlungen. Also es werden hier sozusagen neben Staatsanwälte und neben Richter geschaffen. Das ist eine Auslagerung der Justiz und das kritisiert der Richterbund nach meiner Auffassung völlig zu Recht.
Jetzt sagt der Deutsche Richterbund ja auch noch, dass die Staatsanwälte eben immer wieder Probleme damit hätten, in den sozialen Netzwerken eben an die echten Namen, also im Endeffekt an die Klarnamen von den Nutzern heranzukommen, die diese Hasskommentare verfasst haben. Wäre da eine Gesetzesverschärfung hilfreich?
Naja, was der Gesetzentwurf ja jetzt vorsieht, das ist ja schon relativ scharf. Der Richterbund weist ja lediglich darauf hin, dass es natürlich insgesamt mit dem Internet immer das Problem gibt, dass aus der Anonymität heraus gepostet wird. Aber das gab es früher auch. Es gab früher auch anonyme Briefe und es gab Parolen an der Klowand oder an der Türwand. Das ist ja keine neue Erscheinung. Was hier relativ richtig beklagt wird, das finde ich auch, ist, dass die sozialen Netzwerke ein bisschen sich aus der Verantwortung stehlen, indem sie dann sagen, wir sitzen ja in Irland, euer Recht ist nicht für uns gültig und ähnliche Dinge. Also diese Forderung, dass konkrete Ansprechpartner benannt werden müssen für deutsche soziale Netzwerke, die in Deutschland auch Nutzer haben, das halte ich durchaus für nachvollziehbar. Und mehr fordert der Richterbund ja eigentlich nicht. Er beklagt jetzt lediglich, dass Herr Maas hierfür keine Bußgelder vorgesehen hat. Ich weiß nicht, warum er es vergessen hat. Herr Maas hat für alles Bußgelder vorgesehen, bis zu der absurden Höhe von 50 Millionen Euro. Nur für die Frage, ob seine Informationsstelle oder Rückfragestelle eingerichtet wird, hat das möglicherweise ganz einfach vergessen in seinem Eifer. Ich denke, das ist aber etwas, wo sicherlich nachgebessert werden kann und vielleicht auch sollte. Das ist sicherlich ein nicht ganz uninteressanter Punkt, den die Richter hier ansprechen.
Was halten Sie von dem Vorschlag vom Richterbund, dass eben auch diejenigen, gegen die sich dieser Hass richtet, also die Opfer, dass die wissen, wer das gepostet hat, damit sie im Zweifelsfall auch Schadensersatz einklagen können. Ist das sinnvoll?
Ja, natürlich ist das sinnvoll. Ich gehe aber davon aus, dass der Richterbund in den Berichten heute etwas verkürzt zitiert wird. Denn es ist ja so, dass auch nach der geltenden Rechtslage natürlich alle Opfer in Anführungsstrichen oder Geschädigte von Hassposts im Internet einen Auskunftsanspruch haben. Das ist im bürgerlichen Gesetzbuch ganz klar geregelt. Das ist ja auch ständige Rechtsprechung. Kein Gericht würde sagen, Moment, es geht um Facebook, das interessiert uns nicht. Also die Ansprüche sind ja heute schon da und das meinen die Richter auch nicht. Die Richter meinen, dass eben viele Leute, die sich bei Facebook oder Twitter beschweren, da etwas in deren Mühlen da versanden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil eben dort halt die Reaktionszeiten gerade gegenüber normalen Bürgern teilweise sehr lang sind und man auch mitunter tatsächlich nichts davon hört. Aber Facebook hat ja mittlerweile angekündigt, dass man künftig 700 Mitarbeiter allein für Deutschland einsetzen will, um Hassposts und Ähnliches schnell aus dem Netz zu entfernen. Ich denke, da wird auch die Möglichkeit bestehen, dass die Bürger da zu ihrem Recht kommen.
Der Deutsche Richterbund fordert, dass Verfasser von Hasskommentaren strafrechtlich verfolgt werden müssen. Eine Einschätzung dazu vom Rechtsanwalt und Blogger Udo Vetter. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und das war schon wieder mit der Redaktionskonferenz für heute
Flutsch
Abend.
Flutsch vorbei.
Flutsch, flummi-mäßig vorbei. Wir hören uns aber morgen schon wieder. Sebastian und ich wünschen einen schönen Abend.
Tschüss.
Und macht's euch schön, hübsch, wie auch immer. Sonja Meschkatte ist mein Name. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.